Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute ist Psalm 8 unter der Überschrift, warum die Würde des Menschen erstaunlich ist. Denn die Würde des Menschen, ich denke, den Satz kennt vermutlich fast jeder in Deutschland, die Würde des Menschen ist unantastbar. Steht in unserem Grundgesetz, wir zitieren diesen Satz, wir verteidigen diesen Satz, wir lernen diesen Satz in der Schule. Denk es zu Recht, dieser Satz ist ja ein großer Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Weil dahinter steht auch der Gedanke, jeder Mensch besitzt einen unantastbaren Wert. Nicht wegen seiner Leistung, nicht wegen seiner Herkunft oder Gesundheit, sondern allein, weil er Mensch ist. So die Würde des Menschen so fundamental, aber ich würde sagen doch so fragil. Denn wenn wir in den Alltag schauen, dann sehen wir, dass dieser Gedanke der Menschenwürde häufig vernachlässigt wird, sogar mit den Füßen getreten wird. Ja, zum Beispiel in Bezug auf andere wird diese Würde des Menschen kaum gelebt. Ja, wir sehen es, wenn Menschen wegen Herkunft, Religion, Hautfarben herabgewürdigt werden. Wir sehen es, wenn Mobbing auf den Schulhöfen geschieht. Wir sehen es dann, wenn es um die Grenzfragen des Lebens geht. Im Umgang mit ungeborenem Leben, mit Kranken oder mit Alten. Aber die Frage der Menschenwürde ist nicht nur eine Frage, die uns als Gesellschaft bewegt, sondern auch ganz persönlich, jeder einzelne von uns. Ja, da wird es vielleicht kaum geglaubt, dass ich eine Würde habe. Ja, wir reden dann von Menschenwürde, aber wir glauben nicht an diese Menschenwürde für uns. Man sagt, dass die Gesellschaft, in der wir heute leben, dass es noch nie und nie so häufig und so oft vorkam, dass wir in der Gesellschaft Angst, Depressionen und so weiter vorherrschen haben. Obwohl wir eigentlich sagen müssten, unsere Generation heute hat auch die Möglichkeiten, die kaum eine Generation vor uns hatte. Und dann reden wir von dieser großen Würde des Menschen. Kurz gesagt kann man sagen, ja, unsere Gesellschaft verteidigt die Menschenwürde. Aber sie hat vielleicht immer mehr Schwierigkeiten, diese Menschenwürde auch zu begründen und zu erklären. Die Bibel gibt dazu aber eine erstaunliche Antwort, nämlich Psalm 8. Psalm 8 ist die Antwort, warum wir von einer Menschenwürde tatsächlich sprechen können. Wir möchten das heute machen, darüber nachdenken, warum die Würde des Menschen so erstaunlich ist und hören dazu auf Gottes lebendiges Wort in Psalm 8. Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wir wollen uns diese Frage heute, warum die Würde des Menschen so erstaunlich ist, in drei Schritten anschauen. Der erste Punkt, Menschenwürde beginnt mit Gottes Herrlichkeit. Zweitens, Menschenwürde staunt über Gottes Zuwendung. Und drittens, Menschenwürde fragt nach Gottes Auftrag. Menschenwürde beginnt mit Gottes Herrlichkeit. Ja, der Psalm 8 ist ja bekannt für die Frage, was ist der Mensch? Viele Menschen versuchen auf diese Frage eine Antwort zu finden, vielleicht in der Philosophie, Psychologie oder auch in den Naturwissenschaften. Doch wenn wir den Psalm genauer anschauen, dann fällt uns etwas auf. Der Psalm beginnt nicht mit dem Menschen. Er beginnt mit Gott. Vers 2 bei mir in der Übersetzung. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist der Name auf der ganzen Erde. Und er beginnt nicht nur mit Gott, er endet auch wieder mit Gott. Nämlich genauso, Vers 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Man kann sagen, die Frage nach dem, was der Mensch eigentlich ist, ist eingebettet zwischen einem Lobpreis über Gott. Und das bedeutet, der Psalm, ja, er denkt über den Menschen nach, aber er macht das nicht isoliert, er macht das in seiner Beziehung zu Gott. Also bevor wir eigentlich fragen, was ist der Mensch, fragt der Psalm zuerst, wer ist eigentlich Gott? Und das ist entscheidend. Denn wenn wir uns selbst, oder wir können uns erst dann selbst richtig verstehen, als Menschen, wenn wir uns in die Beziehung zu Gott setzen. Auch wenn der Psalm 8 hier in der Mitte des Psalms über den Menschen redet, muss man sagen, ja, er stellt die Frage, was ist der Mensch? Aber er beginnt nicht beim Menschen, er beginnt bei Gott. Und genau diesen Gedanken formulierte auch Johannes Calvin am Anfang seiner Institutio. Da schreibt er, die Summe unserer Weisheit besteht in zweierlei, in der Erkenntnis Gottes und in der Erkenntnis unserer selbst. Und dann sagt er, diese zwei Dinge, die können wir gar nicht voneinander trennen. Weil wenn wir Gott erkennen und auf ihn schauen, dann erkennen wir auch, wer wir sind. Ja, wir sind Geschöpfe, wir sind von ihm abhängig. Und dann sagt Calvin, wenn wir aber auf uns schauen, dann sehen wir unsere Begrenztheit, unsere Zerbrechlichkeit, unsere Bedürftigkeit. Und dann müssen wir uns auch wieder auf Gott verlassen, werden auch zu Gott hingewiesen. Und so führt uns der Psalm 8 bei dieser Frage nach der Menschenwürde nicht zuerst zum Menschen, sondern führt uns zuallererst zu Gott. Und ich glaube, dass genau hierin ein Grundproblem unserer Zeit liegt. Unsere Kultur versteht doch den Menschen oder versucht, den Menschen zu verstehen, ohne auf Gott zu schauen. Ja, die Botschaft unserer Zeit, die wir immer wieder hören, die unsere Kinder auch immer wieder hören, ist, schau in dich selbst. Finde heraus, wer du wirklich bist. Ja, da geht es um Authentizität, da geht es um Selbstfindung, Selbstausdruck. Das sind die großen Leitworte in unserer Kultur. Und ich würde sagen, auf den ersten Blick scheint das so befreiend zu sein, oder? Wir können bestimmen, wer wir sind. Wir definieren unsere Identität, wir gestalten unser eigenes Leben. Aber in Wirklichkeit ist diese Freiheit tatsächlich auch ein endloses Kreisen um das eigene Ich. Weil wenn wir unsere eigene Identität mit uns selbst begründen müssen, ja, dann müssen wir uns ständig definieren, ständig optimieren, ständig rechtfertigen. Wir sind zwar der Mittelpunkt unseres Lebens, aber auch gleichzeitig unsere größte Last. Und Psalm 8 zeigt hier, beginne nicht bei dir, fang nicht bei dir an, fang bei Gott an. Denn ohne den Bezugspunkt zu Gott, würde ich behaupten, wird der Mensch entweder zu klein, er verliert sich in dem großen Ganzen, oder er wird zu groß, weil er sich an die Stelle Gottes setzt. Wir werden uns das heute noch anschauen. Und dann verliert der Mensch bei beiden Wegen verliert der Mensch seine Würde. Und der Psalm 8 erinnert uns, wir müssen diese Würde nicht aus uns selbst heraus erzeugen. Wir beginnen damit, auf Gott zu schauen. Und ich fand das interessant, diese Suche nach Identität, nach Würde und nach Bedeutung. Ist kein neuer Gedanke. Und einer der ganz bewegendsten Texte darüber, über die Frage, wer ich eigentlich bin, wurde in einer Gefängniszelle geschrieben. Dietrich Bonhoeffer. Von außen betrachtet ist doch Dietrich Bonhoeffer einer der Menschen, die uns beeindruckt, oder? Ein Theologe, ein Widerstandskämpfer, ein Mann mit Mut und Klarheit. Doch in seiner Gefängniszelle hat er nicht nur das Gedicht geschrieben, das wir kennen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Er hat noch ein anderes Gedicht geschrieben. Das lautet, wer bin ich? Und dieser mutige Bonhoeffer schreibt dieses Gedicht, wer bin ich? Und ich möchte es uns vorlesen. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Umständen Abschied zu nehmen. Wer bin ich? der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, wer ich auch bin. Du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Der Bonhoeffer findet also seine Identität nicht darin, was andere über ihn sagen, und nicht mal darin, was er selbst von sich weiß, was andere gar nicht mal sehen, was er fühlt, sondern er findet sie darin, dass Gott ihn kennt. Und genau das bekennen wir auch als Gemeinde. In Gießen bekennen wir uns zum Heidelberger Katechismus. Und die erste Frage in diesem Katechismus lautet: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost? Und die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ich gehöre nicht mir selbst. Darin liegt meine Würde. Diese Würde ist nicht selbst gemacht. Es ist eine empfangene Würde, die sich nicht darin gründet, auf unseren Erfolg oder wie wir über uns selber denken und auch nicht im Urteil von anderen über uns, sondern dass Gott uns kennt, dass wir ihm gehören. Und deshalb beginnt Psalm 8 mit dem Bekenntnis: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und so ist die erste Frage, warum die Würde des Menschen so erstaunlich ist, weil sie gar nicht bei Gott beginnt. Sie beginnt mit der Herrlichkeit Gottes. Dieser herrliche Gott, um den sich die ganze Welt dreht, ja, der die Erde gemacht hat, der eigentlich sogar noch größer, herrlicher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich weiß nicht, was das Herrlichste ist, was du dir vorstellst. Ob es die herrlichsten Berge sind oder die schönsten Blumen, die wir vielleicht bald erwarten dürfen. Oder die fesselndste Geschichte, die dich begeistert. Es ist nichts auf dieser Erde, das irgendwie mit Gottes Herrlichkeit vergleichbar ist. Und wenn wir über den Menschen nachdenken, dann denken wir über diesen unendlichen, großen, herrlichen Gott nach, der es gar nicht nötig hätte, irgendeine Welt zu erschaffen, der es aber dennoch gemacht hat. Dieser herrliche Gott, das ist unser Herrscher. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Das Erstaunliche bei der Menschenwürde ist also, dass wir gar nicht beim Menschen anfangen. Und dann geht der Psalm weiter. Er staunt nicht darüber, dass wir gar nicht bei Menschen anfangen, er geht weiter und staunt dann aber darüber, was Gott macht. Zweitens, Menschenwürde staunt über Gottes Zuwendung. Und das sind die Verse 3 bis 5. Wir sehen hier verschiedene Gründe zum Staunen. Zuerst staunen wir darüber, wen Gott eigentlich gebraucht. Nämlich Vers 3 sagt uns: Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Was für ein Gegensatz, oder? Gottes gewaltige Majestät und dann gibt es da die Stimme von Säuglingen. Nicht von Königen, nicht von Philosophen, nicht von mächtigen Herrschern, sondern von Babys. Wenn ein Neugeborenes, ja, wir hören diesen ersten Schrei, und es ist ja eigentlich ein Schrei von Hilflosigkeit. Es kann ja nichts leisten, es kann nichts erklären. Ein Kind kann fast nur schreien, oder? Und doch sagt dieser Psalm: Aus diesem Mund baut Gott seine Festung, bringt er seine Gegner zum Schweigen. Und das widerspricht völlig unserer Vorstellung von Stärke. Ja, in unserer Welt, der die lauteste Stimme hat, ja, der vielleicht am besten erklären kann, der mehr leisten kann, der Einfluss hat, der sichtbar ist, wer mehr Follower hat, das ist derjenige, der Macht hat. Und Gott macht klar, es sind diese Säuglinge, mit denen Gott seine Festung aufbaut. Wer von uns vielleicht schon Kinder bekommen hat, weiß das. Und ich meine, wir würden als Ehepaar sagen, ja, wir haben geheiratet, da hat sich einiges in unserem Leben verändert. Aber ich würde mal behaupten, für uns bedeutete es, erst als wir Eltern geworden sind, hat sich unser Leben nochmal so richtig verändert. Ja? Früher konnte man noch sehr viel, jeder konnte machen, was er wollte, auch wenn wir verheiratet waren. Aber als wir Kinder hatten, haben wir gemerkt, jetzt dreht sich unsere Welt so ein bisschen anders. Jetzt geht es gar nicht mehr um dich oder mich, sondern es geht darum, wie wir jetzt hier diesen jungen Kerl irgendwie am Leben erhalten. Dieses hilflose Schreien war gar nicht so hilflos. Dieses hilflose Schreien konnte uns aber sehr stark in Bewegung setzen. Aber wir merken, und wir würden aber trotzdem sagen, ja, es ist vielleicht jemand, der keine Macht hat. Wir merken, ja, aber es ist jemand, der uns tatsächlich in Bewegung setzen kann. Aber die Geschichte der Bibel ist, dass Gott nichts auf den achtest, der groß und mächtig ist, weil die Bibel sagt uns immer wieder ausdrücklich, wen Gott gewählt hat. Dem Volk Israel wird klar gemacht, ihr wart kein großes Volk, als ich euch erwählt habe. Ihr wart eins der kleinsten. 5. Buch Mose. David, der diesen Psalm geschrieben hat, war nicht der älteste Sohn. Mit ihm rechnete man gar nicht als König. Er war der Jüngste. Und unser Retter, der Herr Jesus Christus, kam eben nicht als mächtiger König, sondern als Kind in einer Krippe. Und als Jesus auf dieser Erde war und eine Woche bevor er dann ans Kreuz ging, zog er in Jerusalem ein am sogenannten Palmsonntag. Und da haben die Kinder gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Und die religiösen Führer haben sich geärgert. Und dann hat Jesus gesagt, habt ihr nicht gelesen, was in der Schrift steht? Und da zitiert er genau diesen Vers, dass Gott sich aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge ein Lob bereitet hat. Also Menschen, die in den Augen der Welt vielleicht schwach sind, sagt Jesus, das sind für mich diejenigen, mit denen ich mein Reich baue. Das ist die Art, wie Gott unterwegs ist. Aber dann geht der Psalm noch weiter und es geht um etwas weiteres noch, nämlich Vers 4 und 5. Da schreibt David, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wir gehen also vom Kinderzimmer zum Kosmos jetzt. Wir stellen uns vor, David war ja, bevor er König wurde, war er Hirte. Der hat vermutlich seine Nächte auf den Feldern verbracht von Bethlehem, fern von den Städten und von den Lichtern. Damals gab es so etwas wie Lichtverschmutzung noch gar nicht. Ja, da war wirklich dann ein Sternenhimmel zu sehen. Dann hat er diese Masse an Sterne gesehen und er wusste sicherlich nicht so viel, was heute so ein Fünftklässler eigentlich schon alles weiß über die ganzen Galaxien und sowas. Aber er hat nach oben geguckt und hat gewusst, okay, wenn das alles, also es muss noch viel mehr geben als hier diese Erde, dann kam diese Frage auf, ja, wer bin ich denn eigentlich in diesem großen Universum? Nachvollziehbar, oder? Wenn wir überlegen, was es alles an Planeten gibt, dass diese Frage völlig berechtigt ist, welche Rolle spiele ich dann eigentlich noch in der ganzen Geschichte? Und was David hier macht, ist, er fragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich meine, er spricht vorher übrigens von einem Gott, der den Himmel gemacht hat, das Werk deiner Finger. Er spricht nicht das Werk deiner Hände, sondern das Werk deiner Finger. Und ich finde, das erinnert mich so an einen Künstler, der nicht nur grob etwas schafft, sondern mit seinen Fingern etwas zeichnet, etwas ganz, ganz Konkretes, also sehr, sehr individuell arbeitet. Und jetzt sagt David und fragt nicht so, gedenkst du vielleicht meiner, sondern er sagt, das Erstaunliche ist, dass du den Menschen überhaupt im Blick hast. Er sagt nicht, hoffentlich hast du mich im Blick, sondern ich bin erstaunt aufgrund der Tatsache, dass es so viele Galaxien gibt, so ein riesen Universum, dass du meiner gedenkst, dass du den Menschen gedenkst. Das ist erstaunlich. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass hier von gedenkst die Rede ist, es gibt ja unterschiedliche vielleicht Verbindungen, die wir mit dem Wort machen, denken. Ja, ich habe an dich gedacht. Das klingt ja manchmal ganz nett, oder? Wenn in der Bibel davon steht, dass Gott einem Menschen gedenkt, dann handelt er. Ja? Ist es nicht genau so, wenn wir manchmal Geschenke bekommen? Was uns dann erfreut, ist doch, dass die andere Person an uns gedacht hat. Das Geschenk ist dann zweitrangig, ne? Aber so dieses Gedacht. Aber wenn jemand nur sagt, ich habe an dich gedacht, habe dich aber trotzdem nicht angerufen, ist nicht das Gleiche, oder? Ist nicht dasselbe, würden wir sagen. Und in der Bibel steht, wenn Gott gedachte an seinem Volk, als es in Ägypten war in der Gefangenschaft und griff ein, wenn Gott gedenkt, dann handelt er. Und darüber staunt David und sagt, eigentlich passt das gar nicht zusammen, der große Gott und ich. Und ich denke, wenn wir über die Menschenwürde nachdenken, dann sollten wir nicht nur darüber staunen, dass wir eben nicht bei uns anfangen, wir sollten dann aber darüber staunen, dass dieser große, herrliche Gott tatsächlich über uns Menschen nachdenkt. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen schwierig, darüber nachzudenken, naja, warum, wie wendet sich Gott uns zu? Und vielleicht ist es hilfreich, auch über die eigene Geschichte mal nachzudenken und sich zu fragen, wie hat Gott eigentlich in der Vergangenheit in meinem Leben sich zugewendet? Wir haben das als Familie vor einigen Wochen gemacht, wir haben uns ein bisschen mit unserer Familiengeschichte beschäftigt und haben festgestellt eigentlich, dass Gottes Zuwendung uns gegenüber schon lange vor unserer Geburt begonnen hat. Ja, wir sind nicht in Deutschland geboren, meine Frau und ich, wir sind in Asien geboren. Und die Wege auch unserer Familie sind ganz, ganz spannend gewesen. Und wenn wir eigentlich zurückschauen, müssen wir sagen, Gott hat sich ganz individuell in unserem Leben, im Leben unserer Eltern gezeigt und uns dorthin gestellt, wo wir heute sind. Es ist schon erstaunlich, was Gott macht. Also, wir beginnen bei der Menschenwürde darüber nachzudenken, wie herrlich Gott ist. Und wenn wir dann über uns nachdenken, müssen wir eigentlich als zweites staunen, dass Gott sich uns überhaupt zuwendet. Und wenn wir das getan haben, dann bringt uns der Psalm noch einen Schritt weiter. Wir staunen dann nicht nur darüber über Gottes Herrlichkeit, wir sind nicht nur erstaunt über Gottes Zuwendung, sondern die Menschenwürde geht noch weiter und fragt nach Gottes Auftrag. Denn jetzt geht's weiter, ab Vers 6, ich lese Vers 6 bis 9. Du hast ihn, also den Menschen, ein wenig niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Also David hat über die Größe Gottes gestaunt, über die Kleinheit des Menschen. Und dann wendet eigentlich dieser Psalm sich ein wenig. Und hier werden Aussagen gemacht in Vers 6 über den Menschen, die wir eigentlich mit den Attributen Gottes in Verbindung bringen, oder? Ja, da ist der Mensch, der ist gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Das ist eine erstaunliche Aussage. Gott übersieht den Menschen also nicht nur, er krönt ihn auch mit Herrlichkeit und Ehre, wie einen König. Man kann sagen, Gott setzt den Menschen ein als seinen Stellvertreter. Das ist quasi ein Stellvertreterkönig auf dieser Erde. Er vertraut dem Menschen die Verantwortung über seine Schöpfung an. Wir können uns fragen, auch das ist erstaunlich. Ja? Welcher Geschäftsführer eines Weltkonzerns würde einen Auszubildenden zum General bevollmächtigt machen? Das würde keiner machen. Und Gott erlaubt es sich, den Menschen, den er geschaffen hat, ihn zum Bevollmächtigten über diese Erde zu setzen. Ja? Wir haben eben noch von diesen kleinen Menschen gesprochen im Universum, klein und begrenzt. Und diesem Menschen vertraut Gott seine Welt. Und das erinnert uns und bringt uns zurück zum ersten Buch Mose, wo Gott sagt, ganz zu Beginn, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild und die sollen herrschen über die Erde. Der Mensch, der geschaffen ist, im Bild Gottes. Und das macht klar, der Mensch ist nicht Gott selbst, er ist im Bild Gottes geschaffen, er spiegelt etwas vom Wesen Gottes wider und gerade deshalb hat er eine besondere Stellung in der Schöpfung. Er steht unter Gott, aber er steht über der übrigen Schöpfung. Er ist nicht Gott. Er ist aber auch nicht einfach ein höheres Tier, wie manche uns versuchen, es uns glauben zu machen. Also die Psalm 8 zeichnet uns ein ganz klares Bild. Der Mensch steht unter Gott, aber über der Schöpfung, aber nicht über seinen Mitmenschen. Und ich denke, diese Perspektive bewahrt uns davor, dass wir uns als Menschen selbst überschätzen und vielleicht aber auch selbst verachten. Wir sind nicht Gott, aber wir sind auch nicht bedeutungslos. Und in diesem Sinne gibt es keine gewöhnlichen Menschen. Ja, jeder Mensch, den du begegnest, trägt gewissermaßen eine unsichtbare Krone auf seinem Kopf, ne, die wir vielleicht gar nicht sehen. Ja, der unscheinbare Mensch im Bus vielleicht. Okay. Der schwierige Nachbar, der anstrengende Kollege. Jeder Mensch im gewissen Sinne ein Träger von Gottes Bild. Und dieser Psalm 8 fährt dann fort und sagt, du hast dem Menschen Macht gegeben über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Und dann zählt David alles auf, die Tiere, Vögel und Fische. Und das erinnert uns an diesen Herrscherauftrag oder diesen Schöpfungsauftrag beziehungsweise dieses Schöpfungsmandat aus dem ersten Buch Mose. Und diese Herrschaft ist keine Lizenz zum Ausbeuten, weil wir sind halt nur Generalbevollmächtigte. Ja, wir sind Generalbevollmächtigte, aber wir sind auch nur Generalbevollmächtigte. Uns gehört nicht diese Erde. Wir sind nicht Besitzer, sondern Verwalter. Unsere Aufgabe ist es, in Gottes Welt, mit Gottes Fürsorge und Weisheit, diese Welt zu verwalten. Und das zeigt sich im alltäglichen Leben. Ja, wir denken da zum Beispiel an den Landwirt, der ganz verantwortungsvoll mit dem Boden umgeht. Wir denken an die Lehrer, die Kinder unterrichten. Wir denken an den Handwerker, der seine Fähigkeiten ausübt. Aber wir denken auch an die Eltern, die ihre Kinder erziehen. Und ich weiß nicht, vielleicht hadert der ein oder andere von uns heute mit seinem Beruf, mit seinem Job und sagt, das ist so eine stupide, langweilige Arbeit, die ich da tue. Warum tue ich das eigentlich? Soll ich nicht vielleicht den Job wechseln? Und ich denke, es hilft uns zu verstehen, dass selbst die kleinste Arbeit, ja, ich meine, wir sind ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo die Arbeitsteilung so fortgeschritten ist, dass wir vielleicht manchmal gar nicht mehr diesen Output sehen, der am Ende des Tages aus der Firma rausgeht, weil wir alle noch so unsere einzelnen kleinen Arbeiten haben, aber das große Ganze gar nicht mehr sehen. Und vielleicht erinnert uns dieser Psalm heute daran, wie unser ganz alltägliches Arbeiten von Montag bis Samstag vielleicht Teil einer größeren Sache ist, die dazu beiträgt, dass wir als Menschen diese Erde hier verwalten, hier und heute. Ja, man kann die Mitarbeiter fragen in einer Firma, mal rumgehen und sagen, was machst du eigentlich hier? Und da wird der eine vielleicht sagen, ich bin bei dieser kleinen Tätigkeit oder bei jener kleinen Tätigkeit. Welcher der Mitarbeiter wird eigentlich sagen, ich sorge dafür, dass wir als Firma dieses Produkt rausgeben können? Ich glaube, uns fehlt manchmal dieser größere Blick, welchen Beitrag leisten wir mit unserer ganz konkreten Arbeit für diese größere Sache. Und ich würde sagen, lasst uns sogar, egal wie, wenn du denkst, welchen Beitrag leiste ich in meiner Firma für das Angebot meiner Firma, lasst uns sogar noch einen Schritt weiter denken, als nur in unserer Firma nachzudenken. Lasst uns darüber nachdenken, wie trage ich tagtäglich dazu bei, dass ich Verwalter Gottes in dieser Erde bin. Weil das ist Würde. Gott erlaubt es sich, uns hineinzunehmen in diesen Auftrag der Schöpfung. Frage dich als Mutter, ja, manchmal übersteigt ja das Interesse unserer Kinder, vielleicht unserem Interesse, wenn wir fragen, ist das nicht zu anstrengend, der Alltag mit den Kindern? Auch in diesen Momenten darüber nachzudenken, dass wir Teil des Schöpfungsauftrags sind, wenn wir unsere Kinder erziehen. Also unsere täglichen Arbeiten in einem größeren Kontext zu sehen. Und so hoffe ich, dass uns der Psalm 8 ein Stück weit deutlich gemacht hat, die Menschenwürde ist eigentlich eine erstaunliche Sache. Und sie ist deshalb erstaunlich, weil sie eben nicht mit dem Menschen beginnt, sondern mit der Herrlichkeit Gottes beginnt. Und sie ist dann erstaunlich, weil dieser herrliche Gott sich überhaupt den Menschen zuwendet. Und als drittens, die Menschenwürde, sie fragt nach Gottes Auftrag. Und wenn wir heute nachdenken über diesen Psalm, wenn wir uns Gedanken machen, dass wir aus diesem Staunen nicht herauskommen, dass Gott uns bedenkt und uns sogar beauftragt. Psalm 8 zeigt uns also, wie Gott den Menschen gedacht hat. Mit Würde, mit Verantwortung gekrönt, mit Herrlichkeit und Ehre. Doch wenn wir ehrlich sind, von dieser Herrlichkeit, von dem hier Psalm 8 spricht, sehen wir heute nur noch wenig, oder? Statt die Schöpfung zu bewahren, beuten wir als Menschheit die Schöpfung aus. Aber auch im persönlichen Leben, statt in Liebe füreinander da zu sein für die Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen sind, verliert sich unsere Gesellschaft in Egoismus, eine Ellbogengesellschaft. Und da wirkt uns vielleicht dieser Psalm 8 wie so ein verblasstes Gemälde. Ja, der Mensch möchte nicht Geschöpf sein, der Mensch möchte selbst Gott sein. Man kann sagen, so zerbrach mit dem Sündenfall im 1. Mose Kapitel 3 diese ursprüngliche Schönheit unserer Berufung. Wir sind ja auf dem Weg heute hierher gewesen von Mittelhessen durch den Taunus hier in euren schönen Ort. Und auf dieser Strecke gab es so die ein oder andere Burgruine. Und die Burgruine ist so ein bisschen sowas Ähnliches, wie wenn wir über die Menschenwürde nachdenken. Eine Burgruine vermittelt uns doch so ein Bild, was früher mal gewesen ist. Das muss ja alles so majestätisch, so herrlich gewesen sein früher. Aber jetzt steht da nur noch so eine Ruine. Sie hat noch was, ne? Aber dieses Leben voller Glanz und voller Herrlichkeit, das ist nicht mehr da. Die Türme sind zerfallen, vieles liegt in Trümmern. Und doch erzählen auch diese Trümmer noch eine Geschichte, nämlich von einer vergangenen Herrlichkeit. Und ich würde sagen, so ist das mit dem Menschen. Ja, wir sehen heute viel Zerbruch, aber wir sehen auch noch Spuren der Würde, die Gott uns gegeben hat. Und genau hier setzt das Neue Testament an. Und wir haben vorher gelesen den Abschnitt aus Hebräer Kapitel 2. Und der Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 5 beginnt er dann so und sagt, noch sehen wir nicht, dass alles dem Menschen unterworfen ist. Also das Neue Testament erkennt an, dass wir in einer Welt leben, wo der Mensch nicht das lebt, was er sein sollte, nicht dem Auftrag von Psalm 8 entspricht. Aber dann sagt der Hebräerbrief, ja, wir sehen den Menschen, der nicht dem entspricht, was die Bibel sagt. Und dann sagt aber der Hebräerbrief, aber wir sehen Jesus. Und Jesus wird ja auch beschrieben als der zweite Adam. Ja? Der zweite Adam, nämlich der wahre Mensch, der eigentliche Mensch, so wie Gott sich den Menschen vorstellt. Und über Jesus wird hier gesagt, er wurde eine gewisse Zeit ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Naja, der Philipperbrief sagt uns das, Er ging sogar den Weg bis an das Kreuz. Er starb einen Verbrechertod, um später mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt zu werden. Man kann sagen, in Jesus Christus erfüllt sich genau dieser Psalm 8. Weil Jesus zeigt uns, wie Gott sich den Menschen wirklich gedacht hat. Jesus bringt, oder in Jesus führt Gott uns zurück in diese ursprüngliche Berufung. Durch Jesus besiegt Gott den letzten Feind, den Tod. Durch ihn beginnt eine neue Schöpfung. Und deshalb können wir wirklich mit Psalm 8 sagen, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Denn wie Jesus sehen, sehen wir den vollkommenen Menschen. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir den vollkommenen Menschen. Und das darf uns antreiben, solange, bis dieser Jesus zum zweiten Mal wiederkommen wird, diesen Jesus wiederzuspiegeln. In dem Auftrag täglich, nämlich Menschenwürde zu verstehen, zu erleben, auch in unserem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und das ist Grund zum Staunen. Amen.